Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Finaltag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Katar. Und während dieser Sendungen laufen die letzten Wettbewerbe. Malaika Mihambo, die deutsche Weitspringerin, tastet sich in den ersten beiden Durchgängen langsam vor. Und dann kam dieser dritte Versuch.
Jetzt läuft sie an. Ganz tief geduckt und schneller Anlauf. Jetzt nur noch das Brett treffen. Hoffentlich gelingt das. Wir schauen genau hin. Und das ist offenbar ein guter Versuch. Und der ging auch weit, deutlich über 7,30 Meter. Das ist Weltjahresbestleistung. Das ist Gold. Das ist Gold für Malaika Mihambo. Niemand kann weiterspringen. Was für ein Satz. Unglaublich.
Volker Hirt ist schon voller Euphorie. Dabei ist der Wettbewerb noch gar nicht vorbei. Nachher schalten wir live zu ihm ins Stadion nach Doha. Und wir sprechen mit der Sportsoziologin Carmen Borggräfe anlässlich der WM darüber, ob sich Nachwuchssportlerinnen und Sportler heute vielleicht nicht mehr genug einsetzen, wie manche Kritiker behaupten, also zu weich sind, oder ob sie einfach keine Lust haben, sich für dieses Leistungssportsystem einzusetzen. Dazu kommen Handball, Basketball, Eishockey und ein Gespräch zur Reform des College-Sports in den USA sowie natürlich die Fußball-Bundesliga. Drei Partien gab es heute zum Abschluss des 7. Spieltages. Apropos Fußball-Bundesliga, aktuell läuft die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Frankfurt liegt zu Hause mit 0:1 im Rückstand. Wir sind in der 53. Minute und Bremen ging in der 28. Minute bereits dank Klaassen eben mit 1:0 in Führung. Munter weiter geht es auch mit dem Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel an der Tabellenspitze. Mal RB Leipzig, mal die Münchner Bayern und heute war dann mal die Borussia aus Mönchengladbach dran, nach dem deutlichen Erfolg über den FC Augsburg. Uli Schäfer.
Die Fans im Borussia-Park skandierten Spitzenreiter, Spitzenreiter. Zum ersten Mal seit 8 Jahren steht Gladbach wieder auf Platz 1 der Fußball-Bundesliga. Maßgeblichen Anteil daran hatte Patrick Herrmann. Mit 2 Toren und einer Vorlage war er der Mann des Spiels.
Es ist einfach schön, wenn dann noch so ein Spiel kommt und vieles mir selber dann auch gelingt, dann ist es echt ein verdammt schöner Tag.
Schon nach 13 Minuten führte die Borussia mit 3:0. Zakaria traf zur Führung, danach war zweimal Herrmann erfolgreich. Augsburg hatte dem Druck der Gladbacher nichts entgegenzusetzen, war in der Defensive desolat. Gladbach wie im Rausch, Plea sorgte kurz vor der Pause für das 4:0. In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann so wie das Wetter, es plätscherte dahin. Embolo traf kurz vor Schluss zum 5:1 Endstand. Florian Niederlechner hatte kurz zuvor das einzige Tor für Augsburg erzielt, doch das änderte nichts an seiner Bilanz.
Ganz eine schlechte Leistung von uns in der ersten Halbzeit. Also, wenn man so reingeht in das Spiel und so eine erste Halbzeit abliefert, dann hast du in der Bundesliga keine Chance.
Augsburg steckt mit 5 Punkten und 19 Gegentoren im Tabellenkeller. Borussia Mönchengladbach dagegen ist nach dem 5:1 zum ersten Mal seit 8 Jahren Bundesliga-Spitzenreiter.
Kurz danach kam auch noch der VfL Wolfsburg zum Zuge, setzte sich mühsam mit 1:0 gegen Union Berlin durch, aber eben nicht an die Tabellenspitze. Thorsten Iffland.
Auch wenn das Team von Trainer Oliver Glasner einmal mehr nicht restlos überzeugen konnte, die Ergebnisse stimmen einfach. Wolfsburg klettert vor der Länderspielpause auf Platz 2.
Für uns war natürlich schon auch ein Ziel, jetzt ungeschlagen in die Länderspielpause gehen. Ist nicht selbstverständlich, dass du Mitte Oktober noch kein einziges Pflichtspiel verloren hast, nämlich nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Europa League und auch nicht im Pokal.
Matchwinner diesmal gegen leidenschaftlich spielende Berliner war Stürmer Wout Weghorst mit dem Tor des Tages.
Wir sind, glaube ich, die einzige Mannschaft in Deutschland, die noch nie verloren hat. So. Das sagt auch, dass wir, wenn wir vielleicht noch nicht immer super spielen, dass wir auch etwas richtig gut machen. Ja, das machen wir als Mannschaft.
Richtig gut war bei diesem Spiel auch die Unterstützung der über 6.000 Berliner Fans. Kapitän Christopher Trimmel hätte gerne mit dem Anhang den 2. Saisonsieg gefeiert, weiß die Zwischenbilanz nach dem 7. Spieltag aber auch ganz gut einzuordnen.
Wir wussten, dass wir in den ersten 9 Runden die ersten 8 der letzten Saison haben. Ist natürlich ein Hammerprogramm und von dem her aufgeben werden wir gar nichts. Wir werden arbeiten und dann werden wir uns belohnen.
Diesmal aber belohnten sich nur die Wolfsburger Minimalisten mit dem 1:0-Sieg gegen Union Berlin.
Und damit geht es ins Unterhaus, während Eintracht Frankfurt zum 1:1 ausgleicht. In dieser 56. Minute, aber in der zweiten Liga also, wo der Hamburger Sportverein als Tabellenführer der große Gewinner dieses Spieltages ist. Auch weil die Verfolger allesamt patzten. Der 1. FC Nürnberg beispielsweise musste sich mit einem Remis begnügen gegen den FC St. Pauli. Edgar Endres.
Fast hätte in der Schlusssekunde Boris Taschi St. Pauli noch zum Sieg geschossen. Doch Nürnbergs Christian Martinja im Tor verhindert den ersten Auswärtssieg der Hamburger seit Anfang März. Das 1:1 beim Club war etwas schmeichelhaft, denn nach gutem Start und der Führung durch Viktor Gökeres in der 23. Minute zieht sich die Elf von Jos Luhukay zu weit zurück. Zunächst verhindert ein bärenstarker Robin Himmelmann im Tor den Ausgleich mehrmals. Doch in der 50. Minute gelingt Hanno Behrens dann doch der Treffer zum 1:1. Nürnberg stürmt, scheitert am Pfosten kurz vor Schluss und St. Pauli entführt einen wichtigen Zähler aus Nürnberg.
Noch härter traf es den FC Heidenheim, der sich dem VfL Bochum mit 2:3 geschlagen geben musste. Kersten Eichhorn.
Das war eine gefühlte Erlösung. Das 3:2 von Heidenheim, der erste Dreier überhaupt für die Bochumer und das am 9. Spieltag. Der Sieg, er war verdient. Der neue Trainer Thomas Reis, er hatte sein Team bestens eingestellt. Der VfL lag schon nach 14 Minuten 2:0 vorne. Zoller und Blum hatten getroffen. Auch das schnelle Anschlusstor von Leipertz brachte Bochum nicht aus dem Konzept. Und Torjäger Ganvola sorgte mit dem 3:1 kurz nach der Pause für die nötige Ruhe. Stefan Schimmers 2:3 Sekunden vor dem Abpfiff gefährdeten den ersten Saisonsieg nicht mehr. Bochum feierte einen gelungenen Auftritt vor 10.000 Fans in Heidenheim.
Holstein Kiel verlor auch das zweite Heimspiel unter Interimstrainer Ole Werner und steckt nach dem 1:2 gegen Jahn Regensburg im Tabellenkeller fest. Fabian Wittke.
Ein Defensivschnitzer entscheidet diese Begegnung in der 87. Spielminute. Ein langer Ball und dann kann sich ein Kieler Innenverteidiger und der Kieler Keeper nicht einig werden. Und beide kommen sie raus und beide gehen sie nicht richtig hin zum Ball. Und am Ende ist es Albers, der Stürmer für den SSV Jahn Regensburg, der den Ball ins Tor spitzelt zum 2:1. Ein bisschen glücklich, nachdem Holstein Kiel im ersten Durchgang mit 1:0 in Führung gegangen war und der Ausgleich durch Jan George in der 30. Spielminute ein bisschen schmeichelhaft war. Aber am Ende gewinnt der SSV Jahn Regensburg bei Holstein Kiel auch nicht wirklich unverdient mit 2:1.
Der Fußballverein SV Blau-Weiß-Grana erfährt aktuell eine immense Öffentlichkeit. Ein Blau-Weiß-Spieler verletzte seinen Gegenspieler so schwer, dass dieser 7-mal operiert werden musste. Deshalb ist der Klub aus dem Burgenlandkreis zuletzt von seinen Gegnern in der Kreisliga boykottiert worden. Das sorgte für hohe mediale Aufmerksamkeit. Diese Woche jedoch setzten sich alle Beteiligten an einen Tisch und sprachen sich aus, mit dem Ergebnis, dass der Boykott beendet ist und dass Gewaltprävention in Zukunft regelmäßig Thema sein soll. 2015 schon erfuhr der BV Altenessen ein ähnliches Schicksal. Auch er wurde boykottiert, weil er angeblich zu gewalttätig sei. Zusammen mit anderen Vorfällen wurde Essen deutschlandweit zur Hochburg der Gewaltproblematik im Amateurfußball. Jetzt aber gibt es dort ein Konzept zur Gewaltprävention, um die Vorfälle einzudämmen. Thorsten Poppe mit Einzelheiten.
Gewalttätige Ausschreitungen im Amateurfußball. In jedem 325. Spiel kommt es mittlerweile zu Gewalt. Eine blutige Schlägerei zwischen Spielern und Zuschauern in Krefeld führt unter anderem zu einem dreifachen Nasenbeinbruch. Im Berliner Amateurfußball kommt es zu einem tätlichen Übergriff im Kabinentrakt gegen den Schiedsrichter, weit nach Spielende. Ein Spieler aus der Duisburger Kreisliga wird so übel zusammengeschlagen, dass er auf der Intensivstation landet. Nur einige Meldungen über Gewalt im Amateurfußball aus dem September. Einen großen Aufschrei deswegen gab es deutschlandweit erstmals 2015. Der BV Altenessen 06 ist damals von allen anderen Kreisligamannschaften boykottiert worden, weil sich sein Team angeblich zu aggressiv verhielt. 4 Jahre später erzählt der Vorsitzende des Vereins, Bodo Hahnenberg, immer noch betreten davon.
Es gab einen Vorfall während eines Spiels. Ein Schiedsrichter ist von einem unserer Spieler angegangen worden. Es hieß erstmal, er sei niedergeschlagen worden, aber es stellt sich hinterher heraus, in der Revisionsverhandlung, in der die lebenslange Sperre für den Spieler dann auch aufgehoben worden ist, hat der Schiedsrichter gesagt, er sei umgeschubbt worden. Nichtsdestotrotz ein absolut unmögliches Verhalten. Ja, das war, glaube ich, der absolute Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte.
Die Konsequenzen waren verheerend. Ein halbes Jahr lang bestritt der Verein keine Spiele mehr und viele der Sponsoren sprangen ab. Auch weil deutschlandweit über den Vorfall beim BV Altenessen berichtet wurde. Dabei gab es nachweislich schon in den Jahren zuvor als auch danach erhebliche Gewaltauswüchse im Essener Amateurfußball. Als 2016 sogar ein Verein davon betroffen war, der den Boykott gegen den BV Altenessen kurz vorher mit unterzeichnet hatte, war das mediale Interesse bei weitem nicht so groß. Um diese Auswüchse genauer zu beleuchten, beauftragte die Stadt die Universität Duisburg-Essen, ein gewaltpräventives Konzept zu entwickeln. Speziell ging es um sozial herausfordernde Milieus wie beim BV Altenessen, dessen 300 Mitglieder aus 30 verschiedenen Nationen kommen. Und um von Migranten geführte Clubs, die ähnliche Probleme hatten. Dafür zuständig zeichnete sich Professor Ulf Gebgen, der mit den Vereinsfunktionären das Gespräch suchte.
Erstmal waren sie natürlich vorsichtig, ne? Warum kommt da jetzt ein Professor zu uns auf den Fußballplatz und interessiert sich für uns? Aber wenn man kontinuierlich über einen längeren Zeitraum mit ihnen zusammenarbeitet, für mich sind das jetzt schon 3 Jahre, das hat Vertrauen geschaffen. Und so, denke ich mal, bin ich auch in der Lage, deutliche Anweisungen dem Verein auch mal zu erteilen. Aber so, dass man schon sagt, ihr müsst diesen Spieler jetzt eben 4, 5, 6 Wochen nicht einsetzen, weil er gefährdet euer Renommee in der Stadt.
Ulf Gebgen stieß in dem Verein vor allem auf unqualifizierte Übungsleiter. Deren Anteil ist mittlerweile deutlich gesenkt worden. Dazu begleiten jetzt offizielle Beobachter mögliche Risikospiele. Auch die Konkurrenzsituation bei den Nutzungszeiten der Sportanlagen soll zukünftig entzerrt werden. Kein Migrantenverein nutzt zum Beispiel zurzeit eine Sportstätte eigenverantwortlich. Dazu komme der neu gewonnene Austausch untereinander, der vorher gänzlich fehlte, erklärt Ulf Gebgen.
Es kann jede Woche etwas passieren, das ist mir auch völlig klar. Und es wird auch immer wieder was passieren. Aber dass man gleich deeskaliert antwortet, also dass man den Kreisvorsitzenden anruft, Mensch, hier ist was passiert. Wir regeln das erstmal selber, indem wir diesen Spieler nicht mehr mitspielen lassen. Selbstverständlich muss der vor eine Spruchkammer gestellt werden. Aber wir sind nicht die Feindbilder des Essener Fußballs, sondern wir sind ein Teil von euch.
Er fügt noch hinzu, dass die Gewalt im Essener Amateurfußball im Vergleich von 2017 zu 2018 um mehr als die Hälfte zurückgegangen sei. Ulf Gebgen hat dafür das Gespräch gesucht und ist auf offene Ohren gestoßen. Egal ob in sozialen Brennpunkten oder bei Migrantenvereinen, die sich überwiegend um ihre Community kümmern. Für Harun Kazuklu ist das nicht überraschend. Er ist selbst ehemaliger Fußballspieler und Mitglied im Essener Integrationsrat und im Sportausschuss der Stadt. Seit 2006 versucht er, die Verantwortlichen aus Sport und Politik davon zu überzeugen, genau diesen Weg einzuschlagen.
Und dann stehen wir jetzt genau da, wo wir eigentlich auch vor 2006 standen, dass die Themen eigentlich klar sind. Also das ist jetzt noch nicht abgehandelt. Es ist zwar besser geworden in den letzten 2 Jahren. Die Frage ist jetzt nur, diese Studie ja nicht mehr weitergemacht. Welche Institution übernimmt diese Organisation von Netzwerken, die Kommunikation auf Augenhöhe? Gibt es einen Ansprechpartner, der das Ganze so ein bisschen handelt bei der Stadt Essen oder beim Essener Sportbund?
Das Beispiel Essen macht deutlich, dass die Not im Amateurfußball groß ist. Der Fußballkreis Krefeld bringt mittlerweile jede Gewaltandrohung gegen Schiedsrichter direkt zur Anzeige. Der Fußballverband Niederrhein arbeitet mit Kreiskonfliktbeauftragten. Jede der 13 Kreisligen besitzt einen. Das zeigt, ohne Ansprechpartner und Unterstützung seitens der Verbände und der Politik geht es nicht mehr. Das weiß auch Bodo Hahnenberg, der Vorsitzende des BV Alten Essen 06.
Ja, weil im Grunde genommen jeder mit diesem Problem konfrontiert sein kann, ne, und darauf vorbereitet sein muss. Wenn man absolute Zahlen sieht, ist es ein verschwindend geringes Problem. Ich glaube, über 99% aller Spiele laufen friedfertig ab. Aber hier und da berichtet halt aus dem einen oder anderen raus.
Thorsten Poppe war das über ein Essener Konzept zur Gewaltprävention im Fußball, das Schule machen könnte. Und bevor wir nach Katar in die Wüste schalten können zur Leichtathletik-WM, gibt es vorher schnell Abkühlung, und zwar Eishockey. Hier die Ergebnisse dieses aktuellen Spieltages. Ingolstadt gewinnt gegen Köln 3:1. Wolfsburg verliert gegen Düsseldorf 2:3. Krefeld unterliegt Mannheim 1:4. Iserlohn bezwingt Augsburg 5:3. Und Bremerhaven verliert gegen München mit 1:2. Fehlt noch der Berliner Heimsieg der Eisbären gegen die Straubing Tigers mit Jens-Christian Gußmann.
Die Eisbären gewinnen gegen Straubing mit 5:2 und das vor allen Dingen deshalb, weil zu allem das Überzahlspiel und das Unterzahlspiel bei den Straubingern nicht funktionierte, eine ihrer Stärken in der bisherigen Saison, und dann auch ihr bisher so starker Goalie Sebastian Vogel einen sehr schwachen Nachmittag hatte. Anfangs die Gäste mit Zweikampfstärke dominierend, aber nur 1:1 nach dem ersten Drittel. Dann warnte an die Eisbären in der Lage, diese Stärke der Gäste abzustellen. Mit viel, viel Tempo übernahmen sie das Spiel, diktierten das Geschehen, erzielten Tor um Tor und siegten nachher auch in der Höhe verdient 5:2.
Und jetzt schalten wir live, wie versprochen, nach Doha zur Leichtathletik-WM in Katar. Da ist Volker Hirt, der Reporter der Malaika Mihambo, im Weitsprungfinale beobachtet. Wir haben ihn ja gerade schon mit seiner Reportage zum dritten Sprung gehört. Ich brauche eigentlich gar nicht zu fragen, Herr Hirt, ist Malaika Mihambo ihrer Rolle als Topfavoritin gerecht geworden? Da gibt es nur eine Antwort, oder?
Ja, also klares Ja. Also die Zweitplatzierte liegt 39 Zentimeter. Das ist wirklich eine Welt im Weitsprung. Dahinter 7,30 Meter. Selbst Malaika Mihambo ist in ihrem Leben nie so weit gesprungen. 7,16 Meter, ihre Jahresweltbestleistung nochmal pulverisiert. Nach der großartigen Heike Drechsler ist sie die zweitbeste Weitspringerin Deutschlands aller Zeiten. Und das hat sie eindrucksvoll bewiesen, obwohl man ein bisschen zittern musste, denn sie ist wirklich schwer in diesen Wettkampf gekommen. Der erste ein bisschen vergurkt, der zweite ungültig und da musste man schauen, ob sie noch unter die besten acht kommt, die dann noch dreimal springen dürfen. Aber das hat sie dann ausgeschlossen, dass da irgendwelche Zweifel aufkommen können mit diesem wunderbaren 7,30 Meter Satz.
Ja, Sie haben vorhin schon gesagt, dass das wahrscheinlich die Goldmedaille ist, die ihr keiner mehr nehmen kann. Vor diesem Wettkampf hat der DLV-Präsident Jürgen Kessing eine eher durchwachsene Bilanz dieser WM gezogen. Da standen noch eine Gold- und drei Bronzemedaillen zu Buche. Wie hat er denn seine Analyse vor diesem Wettkampf begründet?
Ja, dass nicht alle gezündet haben. Es gab natürlich auch einige Enttäuschungen. Das sehen wir gerade beim Speerwerfen. Da haben wir den Olympiasieger, den deutschen Meister. Und der deutsche Meister ist ja inmitten der Weltelite deutsche Meister geworden. Die haben sich zum Beispiel nicht für das Finale qualifizieren können im Speerwerfen. Also nur noch zwei der deutschen vier vier Speerwerfer sind überhaupt dabei. Auch die Sprinterinnen haben jetzt nicht das erfüllt, was er sich gedacht hat. Aber ich denke, dass Journalisten immer ein bisschen negativer das alles sehen sollten wie ein Präsident. Ich sehe es ein bisschen positiver, denn wenn wir uns anschauen, wer da die heißen Eisen im Feuer waren, Goldmedaillengewinner im Zehnkampf, Niklas Kaul, 21 Jahre jung, dem Mann gehört die Zukunft. Das wird ein Posterboy der deutschen Leichtathletik, ein Superstar. Oder Constanze Klosterhalfen, mein lieber Mann, Ostafrika teilt sich da die Medaillen auf. Und so viele Medaillen gibt es gar nicht, wie da normalerweise immer reinlaufen. Und mittendrin ein blonder, langer Pferdeschwanz, nämlich einer 22-jährigen Constanze Klosterhalfen über 5000 Meter. Das sind nur einige Beispiele, wo ich sagen muss, da muss man wirklich eine positive Bilanz ziehen. Sicherlich hat er da den Sprung von Malaika Mihambo noch nicht gesehen, aber mit dem musste man ja rechnen. Im Übrigen springt sie jetzt nochmal. Sie hatte den vierten Versuch ausgelassen und jetzt den fünften. Ich glaube, das ist einfach nochmal so aus der Sicherheit heraus, kann ich nochmal so weit springen. Vielleicht nehmen wir den nochmal live mit, tief geduckt und da läuft sie jetzt wieder an. Sehr schnell, wenn sie jetzt das Brett nochmal trifft und nochmal hoch hinaus segelt und das Brett hat sie getroffen und springt nochmal über 7 Meter. Unglaublich, die Serie von ihr und ja, die Goldmedaille, da lege ich mich ja nach wie vor fest, die ist hier nicht mehr zu nehmen.
Blicken wir noch ganz kurz zu den Speerwerfern, die Sie ja auch schon angesprochen haben. Titelverteidiger Johannes Vetter und sein Teamkollege Julian Weber kämpfen da auch um Podestplätze. Wie kommen Sie in Ihren Wettbewerb rein?
Vetter erstmal auch nicht gut. Erster Versuch ungültig, der zweite sicherlich unter Wert geschlagen. Julian Weber derzeit auf der fünften Position. Wir sind im dritten Durchgang. Johannes Vetter derzeit Rang 3, also auf einem Bronzerang, mit allerdings gut 85 Metern. Er kann 5 Meter weiter werfen. Ich denke, im Laufe des Wettkampfs wird er diesen auch zeigen. Und jetzt läuft er an. Da sind wir live dabei. Johannes Vetter mit seinem dritten Versuch. Jetzt wollen wir mal schauen, ob der jetzt mal an die 90 Meter geht. Sehr wuchtig und nicht mehr so hoch rausgeschleudert. Aber nein, es ist nicht so richtig sein Tag. Momentan zumindest noch. Also er bleibt auf der dritten Position.
Und es sind ja noch 1, 2, 3 Versuche möglich für ihn. Ganz kurz noch ein Wort zu Sebastian Coe, dem Leichtathletik-Weltverbandspräsidenten. Der hat heute auch schon WM-Bilanz gezogen. Wie hat er diese Weltmeisterschaften bewertet?
Er hat gesagt, dass Katar ein sehr guter Ort ist, um Leichtathletik-Weltmeisterschaften zu veranstalten. Ich finde, man kann es auch übertreiben. Sehr gut ist das nicht. Aber man muss definitiv den Gastgebern attestieren, dass sie sich sehr gut entwickelt haben in den letzten 3 Tagen. Volles Haus. Die Katarer und alle anderen Gäste sind wirklich absolut begeistert. Man hat ihnen Leichtathletik erst lehren müssen und jetzt haben sie es auch gelernt.
Live aus Doha war das Volker Hirt mit Beobachtungen und Bilanzen dieser WM. Vielen Dank. Wir bleiben natürlich wachsam, was sich da noch tut im Stadion heute Abend in den Finalkämpfen und halten Sie auch da auf dem Laufenden. Ja, was hat Sebastian Coe gesagt? Wir sehen hier, dass Katar ein tolles Land für die Leichtathletik ist, sagte der Präsident des Weltverbandes IAAF in der AED. Wir bringen die Sportart dahin, wo sie gut ankommen kann. Sport überwindet Grenzen, heißt es, integriert, fördert die Völkerverständigung, eint und bindet. Das ist ein vielbeschworenes Mantra, das gerne dem Leistungssport und den Gastgebern von Großereignissen zugeschrieben wird. Bei manchen Gesellschaften mag der Weg aber ein längerer sein, das haben die Weltmeisterschaften in Doha jetzt gezeigt. Siegerehrungen, die verschoben wurden, weil keine Zuschauer mehr da sind, Wettbewerbe zu nachtschlafender Zeit, weitestgehend leere Stadiontribünen, die Liste der Absurditäten könnte noch fortgesetzt werden. Die Athleten und Athletinnen erkennen ihren Sport nicht mehr, fühlen sich nicht mehr wohl, erklärte jüngst so auch Speerwerfer Thomas Röhler. Was läuft da aus sportsoziologischer Sicht schief? Das wollte ich von Carmen Borggräfe wissen. Sie leitet an der Universität Stuttgart die Abteilung Sportsoziologie Psychologie und Management. Vorhin habe ich Sie zuerst gefragt, ob sie Brücken sieht, die diese WM geschaffen haben könnte.
Das kann ich schlecht einschätzen, weil ich dort in die sportpolitische Diskussion um die Leichtathletik nicht involviert bin. Also man hat es über die Medien verfolgt, man hat ja auch verfolgt, dass einige Athletinnen und Athleten nicht besonders glücklich waren mit dem Austragungsort, eben nicht nur aufgrund der klimatischen Bedingungen, sondern auch was das ganze Umfeld, ne, was die Begeisterungsfähigkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer angeht. Also es waren schon schwierige Verhältnisse, unter denen die Weltmeisterschaft dort stattgefunden hat.
Speerwerfer Thomas Röhler beispielsweise spricht von einer Entfremdung. Er selbst habe seine Sportart gar nicht wiedererkannt. Zehnkampf-Weltmeister Kaul kritisierte gestern im Sportstudio die fehlende Sportbegeisterung und der französische Geher-Weltrekorder Diniz, der schimpfte ja sogar, er habe sich gefühlt wie ein Versuchskaninchen, sei ein Meerschweinchen im Backofen gewesen. Was sagt das für Sie aus?
Ja gut, das sind natürlich unterschiedliche Interessen, die da aufeinandertreffen. Das macht die Faszination aus des Sports, dass er auch auf Zuschauerresonanz stößt, dass man dort mitfiebert, dass die Zuschauer vielleicht auch nicht nur mit eigenen Athleten mitfiebern, sondern einfach eine Stimmung drumherum bilden, die dem Ganzen dann auch würdig ist. Das sind natürlich wirtschaftliche Interessen. Wen man eine solche Weltmeisterschaft ausrichten lässt. Und das muss man im Endeffekt abwägen, inwiefern man dort der Sportart schadet oder inwiefern man dort als internationaler Verband dann natürlich auch Eigeninteressen im Hinblick auf Vermarktungsaspekte und so weiter verfolgt.
Hierzulande wird in letzter Zeit ja immer lauter die Kritik an der nächsten Generation der Athletinnen und Athleten. Sie würden sich nicht durchbeißen wollen, heißt es, seien zu weich, wollten sich nicht schinden. So oder ähnlich haben wir das zuletzt bei Tennistrainerin Barbara Rittner gehört oder auch Hockey-Bundestrainer Markus Weise oder auch aktuell Ex-Turner Fabian Hambüchen. Stimmt das Ihrer Beobachtung nach?
Nein, da glaube ich nicht, dass man das allein auf solche motivationalen Aspekte reduzieren kann. Also die im Spitzensport aktiv sind, die da jetzt auch gestartet sind bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die können sich auf jeden Fall schinden, sonst hätten die es gar nicht so weit gebracht. Ich denke, die Frage ist, gibt es in unserer Gesellschaft überhaupt noch genügend junge Athletinnen und Athleten, die bereit sind, sich auf eine spitzensportliche Karriere einzulassen? Und da vermute ich, dass die Zahl der Athleten, die dort den Weg in das System suchen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich zurückgegangen ist. Und das dürfte eben weniger auf individuelle Gründe zurückzuführen sein, als vielmehr auf gesellschaftliche Voraussetzungen.
Wie meinen Sie das konkret, dass sich die jungen Leute einfach nicht mehr für genau dieses System oder diese Gesellschaft schinden wollen?
Man muss einfach schauen, wie ist denn der Stellenwert des Leistungssports in unserer Gesellschaft? Erhalten die Sportler soziale Unterstützung in ihrer Familie? Stehen die Eltern dahinter? Was sagen die Freunde? Ganz wichtiger Punkt, werden die Athleten bei der dualen Karriere unterstützt? Wie viel Verständnis wird ihnen dort in Schulen, in Hochschulen entgegengebracht? Und wenn ich dann beispielsweise als Nachwuchsathlet oder als Spitzensportler 2 Wochen auf einem Lehrgang bin und dann gleich am Montag eine Klausur schreibe und nicht gut abschneide, und wenn der Lehrer mir dann sagt, dass ich mich doch mal auf das Wichtige fokussieren soll, also auf die Schule, und meine Freunde machen ganz andere Dinge, während ich zum Training gehe, dann kann man sich schon vorstellen, dass es da auch zu motivationalen Problemen kommen kann unter solchen Bedingungen. Da könnte man jetzt sagen, das war vermutlich vor 20, 30 Jahren auch nicht anders. Was sich aber meines Erachtens geändert hat, ist die gesellschaftliche Bedeutsamkeit des Spitzensports.
Inwiefern?
Die Frage, wie viel Anerkennung man darüber erlangen kann, inwiefern das auch akzeptiert wird.
Komme ich noch mal kurz zurück auf den Speerwerfer Thomas Röhler, der sagt, er spürt eine Entfremdung. Ist das ein Identifikationsproblem möglicherweise auch mit dem Sport?
Das lässt sich schwer fassen. Ich kann es nur versuchen, an Beispielen festzumachen. Nehmen Sie allgemein die Bedeutung des Wettkampfsports in der Gesellschaft, das Sportverständnis. Ich mache es an meinem Beispiel des Schulsports fest. Wir haben dort heute Modelle des Schulsports, wo man eine Orientierung an Sportarten weitestgehend vermeidet, weil das eben häufig mit Leistungen, mit Wettkampf assoziiert wird. Man spricht stattdessen nur noch von Bewegungsfeldern. Man sagt nicht mehr Schwimmen, sondern man sagt Bewegen im Wasser. Es gibt Schulen, die sich inzwischen weigern, Bundesjugendspiele auszutragen, weil das zu leistungsorientiert ist. Und das sind natürlich allgemeine Werte, die man mit Wettkampf verbindet, was den Wettkampfsport auszeichnet, dass man sich anstrengt, dass man sich für Mannschaften engagiert, dass man immer da ist, dass man eine gewisse Verbindlichkeit und Leistungsbereitschaft hat. Und wenn das immer weniger selbstverständlich wird, dann ändert sich das Klima, in dem Leistungssport stattfindet. Das ist eben auch zunehmend schwierig. Und das ist ein Prozess, den können Sie auch gar nicht direkt messen, das können Sie nur beobachten und indirekt in der Wirkung abschätzen, wo es natürlich auch zunehmend schwierig wird, Athleten an leistungssportliche Karrieren zu binden. Also das sind die gesamten Rahmenbedingungen, die dann auch Entscheidungen, mache ich da weiter, setze ich nochmal auf die Karte, erhöhe ich mein Trainingspensum, nehme ich berufliche Nachteile in Kauf. Das sind ja alles Entscheidungen, die Athleten dann fortlaufend treffen müssen, die schwieriger werden und die einfach in der Breite unwahrscheinlicher werden, wenn ich dort ein Klima habe, was neben zunehmend weniger Anerkennung für diese Sachen mit sich bringt.
Dagegen hat gestern bei uns im Programm der Vizepräsident des Deutschen Schwimmverbandes Uwe Brinkmann gesprochen. Er sagte, man würde deutlich feststellen heute, dass sich Athletinnen und Athleten durchaus noch messen wollen, allerdings nicht mehr auf dieser Leistungssportebene. Der DSV habe zu sehr auf den Leistungssport gesetzt und zu wenig auf den Breitensport, diesen also vernachlässigt. Passt das zu Ihren Beobachtungen?
Naja, das ist ja die Basis, ne? Die Breite ist die Basis für die Spitze. Also Sie können es wahrscheinlich am besten an Mannschaftssportarten auch festmachen, wo Sie ja immer eine gewisse Zahl an Spielerinnen und Spielern brauchen, damit überhaupt noch Wettkampfsport stattfinden kann. Und das können Sie ja empirisch auch sehen, gerade in den großen Sportspielen. Da brechen spätestens ab der C-Jugend reihenweise die Mannschaften weg. Ne? Muss man sich überlegen, woran liegt das? Das sind natürlich Phänomene, die dann auch bedingen, was oben noch ankommen kann. Und das, was Sie sagen, auch das ist etwas, was man empirisch nachzeichnen kann, wenn Sie Rückmeldungen aus den Landessportbünden nehmen, dann haben Sie dort Zahlen, die zeigen, dass zwar die Zahl der Mitglieder in den Sportvereinen insgesamt weiter steigt, aber sie sinkt eben im Wettkampfsportbereich. Das bekommen dann vor allen Dingen klassische Wettkampfsportarten zu spüren. Und das ist eben die Basis des Spitzensports. Der ist ja nicht entkoppelt von dem, was ansonsten in der Gesellschaft passiert.
Denken Sie, dass sich diese jetzt gerade von Ihnen aufgezeichnete Entwicklung so weiter noch fortsetzen wird? Und was bedeutet das dann für den Sport in der Gesellschaft hierzulande?
Also wenn Sie die Entwicklung in den letzten 30, 40, 50 Jahren nehmen, ist das ja der Fall. Das ist ja hinlänglich thematisiert worden, ist auch kein neues Phänomen. Man hat Anfang der 90er Jahre schon von einer Entsportlichung des Sports gesprochen und damit eben die zunehmende Abkehr von Wettkampfsport gemeint. Das ist eine Tendenz, die man erstmal so hinnehmen muss. Für den Spitzensport heißt das nur, wie reagiert man darauf? Also das ist etwas, was man durchaus reflektieren muss, dass es eben kein Selbstläufer mehr ist, dass alle eine gewisse Begeisterungsfähigkeit für den Sport mitbringen, dass sie Athleten unterstützen wollen, dass sie sagen, toll, was du da machst und so weiter. Und das wirkt sich eben auch in strukturellen Bedingungen aus. Und da muss man überlegen, wie man da gegensteuern kann. Und man muss vor allen Dingen ja diese Einsicht zugrunde legen und sagen, man muss etwas dafür tun, die Athleten in den Bereichen, wo sie es benötigen, zu unterstützen. Ich denke da vor allen Dingen an duale Karriere als ganz zentrales Problemfeld.
Sportsoziologin Carmen Borggräfe war das zur veränderten Wahrnehmung und Bedeutung des Spitzensports in unserer Gesellschaft. Tokio ist schlimmer als Katar, das sagt Geher Jonathan Hilbert nach seinen 50 Kilometern und er meint damit, in Katar ist es heiß, in Japan wird es noch heißer. Also er spielt auf die Klimabedingungen an für Sportlerinnen und Sportler, aber beide Gastgeber, Tokio und Katar, von sportlichen Großereignissen haben auch noch andere Parallelen. Die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen, nämlich der Internationale Gewerkschaftsbund der Bauarbeiter BWI kam zu diesem Thema letzten Monat in Berlin zusammen. Dabei ging es aber nicht nur um Sicherheit, Bezahlung, Arbeitszeiten und Urlaub, sondern auch um die Frage, wie lässt sich die weltweite mediale Aufmerksamkeit bei Sportevents nutzen, um für die gesamte Branche bessere Arbeitsbedingungen zu erzwingen. Felix Lill war für uns in Berlin dabei.
No more death in the name of sports.
In Katar geht es um weit über 1000 Todesfälle und zurückgehaltene Reisepässe. In Tokio sind es 3 Tote und bis zu 4 Wochen Arbeit ohne Pause. Wer sich über die Baustellen im Zuge der nächsten Fußball-WM und der kommenden Olympischen Spiele beschwert, der streitet auf zweierlei Niveau. Und dennoch, auf der Konferenz der Bauarbeiter Internationale BWI in Berlin wurden beide Wettbewerbe in einem Atemzug genannt. Denn sowohl Olympia 2020 in Tokio als auch die WM in Katar 2022 will der Verband nutzen, um dauerhaft bessere Arbeitsbedingungen zu erstreiten. Olympia und die Fußball-WM als Antreiber sozialen Fortschritts. Inmitten von Korruptionsaffären und der Verschwendung öffentlicher Gelder ist dies eine Sichtweise, die überraschen mag. Aber unter Baugewerkschaftern sieht man das so.
In all sporting events, what actually would be strategic?
Wir müssen alle gemeinsam öffentlichen Druck auf die Sportverbände ausüben und dann aus den Verhandlungserfolgen allgemeingültige Regeln machen.
Is a good starting point.
Sagt Ambet Yuson, der Vorsitzende des Internationalen Gewerkschaftsbund der Bauarbeiter, kurz BWI. Dabei klingt paradox, was die Konferenzteilnehmern zu ihren politischen Erfolgen in den verschiedenen Ländern sagen. Über Katar äußert man sich hier überwiegend positiv. Besonders in der Kritik steht Tokio, Gastgeber der Olympischen Spiele 2020, dessen plangetreue Vorbereitung IOC-Präsident Thomas Bach so gerne lobt. Dietmar Schäfers von der deutschen IG Bau arbeitet seit Jahren auch als BWI-Inspekteur von Baustellen. Er vergleicht.
Als wir letztens in Tokio waren, sind wir auf keine Baustelle gekommen. Das hat mich so ein bisschen erinnert, als Jin, Ahmed und ich das erste Mal in Katar waren. Da wurden wir ausgeladen. Und wenn man sich heute vorstellt, wie wir als BHI mittlerweile gemeinsam mit dem Supreme Court und dem Arbeitsministerium im Prinzip die Prozesse begleiten, da würde ich mir also wirklich wünschen, bei manchem europäischen Land, dass wir so einfach es hätten, Prozesse auf den Weg zu bringen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass alles gut ist, aber es ist ein guter Weg.
Auch Resi Foss, Sprecher der philippinischen Arbeiter in Katar, von denen viele dort WM-Stadien mit aufbauen, sieht Fortschritte im Land.
Die WM ist der Weg, über den wir die Gesetze und die Situation von Arbeitern generell verbessern können. Und es hat wichtige Reformen für Arbeit und Soziales gegeben. Wenn wir so weitermachen, wird Katar irgendwann einer der besten Arbeitsorte.
Mittlerweile, berichtet man sich hier in Berlin, können internationale Gewerkschafter nicht nur die Baustellen besichtigen, um nach den Rechten zu sehen. Zumindest die philippinischen Arbeiter, so Resi Foss, würden besser bezahlt als noch vor einigen Jahren. Der allgemeine Mindestlohn soll um ein Fünftel auf umgerechnet 225 Euro steigen. Und während der Arbeit seien Pausen eingefügt worden. Dabei ist Resi Foss mit allzu deutlicher Kritik womöglich vorsichtig, weil sein Arbeitsvisum auf dem Spiel stehen könnte. Die Umsetzung der neuen Regeln in Katar bleibt jedenfalls lückenhaft. Erst im Sommer wurde von Todesfällen nepalesischer Arbeiter berichtet, eingezogenen Reisepässen und menschenunwürdigen Unterkünften. Schlecht sind die Bedingungen für die meisten Arbeiter weiterhin. Aber durch all die internationale Aufmerksamkeit und Kritik an Katars WM-Vorbereitung, so findet man auf der BWI-Konferenz, sei eine Entwicklung zu erkennen. Mahmoud Kutub, der im Veranstalterland für Wohlfahrtsangelegenheiten zuständig ist, sagt:
Probleme gibt es weiterhin, aber es gibt einen positiven Wandel. Wir eruieren im Moment zum Beispiel die Zulassung von Gewerkschaften im Land. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass eine Kooperation unsere Gesellschaft verbessern würde.
In Japan, wo Gewerkschaften längst erlaubt sind, wurden in Sachen Arbeitsbedingungen bisher kaum weitere Verbesserungen erzielt. Der japanische Vertreter Keiji Katsuno ist enttäuscht.
Leider sterben bei uns auch Arbeiter auf den Olympia-Baustellen. 3 Personen sind es bis jetzt. Die Lage hat sich kaum verbessert. Wenn es Unfälle gibt, wird oft nicht einmal der Krankenwagen gerufen. Arbeiter haben Angst, bei Beschwerden ihre Namen zu nennen, weil sie um ihren Job fürchten. Und sie verdienen auch nicht mehr als sonst, obwohl ja immer von einem Bauboom gesprochen wurde. Die Situation ist wirklich nicht so, wie sie sein sollte.
In Katar, so ist man sich hier einig, ist es der öffentliche und internationale Druck durch die Zivilgesellschaft und Medien, der die Organisatoren, wenn auch auf noch immer niedrigem Niveau, zu Reformen drängt. Und dies ist vielleicht das größte Problem in Japan. Nicht, dass es im schon viel weiter entwickelten Land nichts zu beklagen gäbe. Aber nationale Medien kritisieren nur wenig. Und weltweit hat man im ostasiatischen Land lange Zeit einen zuverlässigen Veranstalter gesehen. Erst mit einem erschreckenden BWI-Bericht im Mai, der von langen Arbeitszeiten, mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen und einer Kultur der Angst auf Baustellen sprach, empörte sich die Welt auch über die Arbeitslage auf den Baustellen Tokios. Aber immerhin, nach langem Zögern und einiger internationaler Kritik haben sich die Veranstalter von Tokio 2020 nun zu einem Dialog bereit erklärt. Im Oktober setzen sich Katsuno und die Olympia-Organisatoren an einen Tisch. Es soll um Arbeitsbedingungen gehen. Nicht nur für Olympia, sondern grundsätzlich.
Arbeitsbedingungen bei Sportgroßveranstaltungen in Tokio und Katar, welche Parallelen es gibt, untersuchte Felix Lill für uns. Frankfurt-Bremen 1:1 nach wie vor. Wir sind in der 85. Minute und gehen jetzt über den großen Teich, über den Atlantik in die USA. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom nämlich hat Anfang Oktober einen Gesetzesentwurf unterzeichnet, der es College-Athleten im Bundesstaat erleichtern soll, ab 2023 mit ihrem eigenen Namen und ihrem Markenimage leichter Geld verdienen zu können. Das neue Gesetz könnte die Finanzierung des hochbeliebten College-Sports in den USA revolutionieren und für uns beobachtet ja Jürgen Kalver den US-Sport und er ordnet diesen Reformmeilenstein so ein.
College-Sport ist wahnsinnig wichtig, wahnsinnig populär in den USA und wird von Millionen von Menschen im Fernsehen verfolgt in den unterschiedlichen Sportarten, hauptsächlich Football, hauptsächlich Basketball, aber auch in anderen Bereichen. Und den Stellenwert kann man gar nicht hoch genug verankern. Also die Profiwelt lebt auch davon. Also die Ausbildungssituation, junge Sportler gehen durchs College und werden dann von den Profiligen wie der NFL und der NBA aufgegriffen und gedraftet, wie das da heißt. Das heißt, die spielen eine Mehrfachrolle. Sie sind Entertainer für ein Publikum in Footballstadien mit bis zu 100.000 Zuschauern, für ein Millionenpublikum am Fernsehen und für die Entwicklung hin zum Profi, wo sie dann irgendwann in die Rolle der Stars hineinkommen.
Was bedeutet denn diese angestoßene Reform jetzt konkret für die US-Athleten? Was haben die davon?
Es sieht so aus, dass der erste Schritt, denen finanziell zu helfen, darin besteht, ihnen zu erlauben, dass sie nebenbei auch noch Geld verdienen können. Gute Athleten bekommen ein volles Stipendium, das heißt, die sehr hohen Studiengebühren sind gedeckt. Die Kosten für die Unterbringung, für das Essen in der Kantine ist alles gedeckt, aber ansonsten gibt es nichts. Das heißt, man hat nur ein kleines Taschengeld und kann im Grunde davon nichts machen. Man darf auch nichts anderes machen, man darf auch kein Geld verdienen, was andere Studenten dürfen. Das heißt, wenn man jetzt es schafft, mit einem Autohändler einen kleinen Vertrag zu machen, der einem ein Leihauto geben würde für die Zeit, die man da ist, oder kleine Fernsehauftritte, Werbeauftritte und so weiter, oder aber auch die Rolle der Videospiele und andere Vermarktungsmöglichkeiten, die könnte man jetzt nutzen. Da muss jeder natürlich schauen, wie er damit klarkommt. Ob das gelingt, ist nicht klar. Aber bisher gab es nicht mal die Möglichkeit, das überhaupt erlaubt zu bekommen. Das war strikt verboten.
Warum war das denn überhaupt so restriktiv für die Athleten?
Also der Amateurgedanke, der ja im allgemeinen Sport da auch ursprünglich eine ganz große Rolle gespielt hat, seitdem die Olympischen Spiele wieder neu angeregt worden sind, vor über 100 Jahren, das hat sich halt dann im Weltsport, so wie wir ihn kennen, hat es sich halt entzerrt und irgendwann war klar, das geht nicht. So kann man Athleten nicht zu Hochleistungen führen, wenn man denen nicht erlaubt, ein wirtschaftlich ertragreiches Leben zu führen. Also hat es sich in dem Bereich im Grunde entzerrt. Im College-Sport hat man an diese uralte, sehr ideologische Idee, hat man sich einfach gekrallt und gesagt, wir können nur mit Amateuren arbeiten, zum Ruhme des Sports und zur Ehre der Universität. Und die konkreten Situationen, die dann manchmal entstehen, die völlig absurd aus unserer Sicht sind, ich erinnere mich eben an ein Beispiel, berühmter Fall, Tiger Woods war auch mal an der Universität.
Der Golfer.
Der Golfer, genau. Und ein damals noch viel berühmterer Golfer namens Arnold Palmer, so ein bisschen so ein großväterlicher Typ damals, der halt immer auch mal den jungen Tiger Woods mal treffen wollte. Da war völlig klar, Arnold Palmer kann Tiger Woods nicht zum Essen einladen, beziehungsweise wenn die sich treffen, muss Tiger Woods das selber bezahlen. Weil wenn er diese kleine Geste annehmen würde, würde er schon gegen die Regeln verstoßen. Er darf eben als Student, der ein Stipendium bekommt und da Sport treibt, darf überhaupt nicht solche Gefälligkeiten annehmen. Also in dem Fall nicht so schwierig. Tiger Woods hatte wohl ein bisschen Taschengeld, aber der arme schwarze Footballspieler aus dem Süden, dessen Eltern nichts haben, ja, der steht dann da und weiß nicht, wie er sich verhalten soll.
Das ist ja umso absurder, als dass sehr viel Millionen an Geld, an Summen generiert wird, gerade eben durch diesen College-Sport. Wer oder was hat denn bisher daran so verdient?
Also die Absurdität kann man vielleicht sogar noch steigern. Wir haben jetzt gesprochen von Millionen. Es geht eigentlich um Milliarden. Die Summen sind wirklich exorbitant. Und das Zweite ist, dass das, was da generiert wird, hauptsächlich durch Fernsehrechte, aber natürlich auch ganz gute Einnahmen durch Eintrittsgelder, Sponsoren und so weiter gibt es natürlich auch. Das Geld landet hauptsächlich in der Ausstattung der Sportanlagen, die ist phänomenal in Amerika. Das weiß auch jeder, der sich dafür interessiert, Trainingsanlagen und so weiter. Es geht aber auch ganz stark in den Stab der Trainer und die Cheftrainer zum Beispiel im Football verdienen mehr Geld als Profitrainer, bis hin zu 10 Millionen Dollar im Jahr. Und natürlich gibt es dann noch so Aufsichtsgremien und Funktionäre, die da drüber schweben und die dürfen auch sehr gut Geld mit nach Hause nehmen, während eben diese Hauptdarsteller, die Figuren, die Menschen, die da den Sport treiben und die Fans generieren, die gucken halt im Grunde in die Röhre.
Bedeutet das jetzt in Zukunft, wenn vielleicht noch weitere Bundesstaaten in Amerika dem Vorbild der Kaliforniens und Floridas folgen, dass damit im Grunde der College-Sport, so wie wir ihn jetzt bisher kennen, auseinanderbricht oder auch umstrukturiert werden muss?
Ja, das ist die Theorie von den Leuten, die das gerne verhindern wollen. Und ich befürchte das nicht, weil wir können ja von anderen Beispielen auch was lernen. Also wir haben dieselbe Befürchtung auch gehabt vor 50, 60 Jahren, als Athleten angefangen haben. Also berühmtes Beispiel Carl Lewis, der gekämpft hat dafür, dass man bezahlt wird. Wo es Zwischenlösungen gab und dann irgendwann 92 Olympische Spiele, Barcelona, war klar, nee, Profis dürfen mitmachen. Stichwort Dream Team im Basketball. Die Vorbehalte und diese Warnungen, dass sowas zusammenbricht, die gab es immer und das hat sich halt als falsch herausgestellt, weil die Frage, die letztlich entschieden wird durch die Zuschauer, haben die auch nach wie vor diese sehr amerikanische Begeisterung für ihre alte Uni. Das sind oft ja sogar Ex-Studenten, die zu den Spielen gehen. Die tragen ja auch diese Trikots und die Sweatshirts und so weiter mit den Logos dieser Universitäten. Und da gibt es einen Stolz, der ist so mit eingearbeitet in das Gefühl, ich war auf der Uni und die haben diese Sportler und die haben diese Qualität. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie ich Amerika kenne, dass das plötzlich einfach wegrutscht. Und die sollte sagen, ja, wenn die Kentmann jetzt Geld kriegen, dann kann ich da nicht mehr ins Stadion gehen oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wie ist Ihre Prognose? Werden sich weitere Bundesstaaten der Entscheidung von Kalifornien und Florida anschließen?
Ich glaube schon, wir haben im Bereich Cannabis-Gesetze eine Parallele, da fängt ein Staat mal an, etwas freizugeben und dann wird das zum Wirtschaftsfaktor und dann fangen andere Bundesstaaten, wir haben halt in den USA sehr autarke Bundesstaaten, die können das auch juristisch selbst entscheiden. Die folgen dem Beispiel nach dem Motto, sonst wandern ja hier alle, entweder die Cannabiskunden oder in dem Fall die jungen Sportler, die wandern ja ab in andere Regionen. Das wäre also ein Nachteil für diese Bundesstaaten oder diese Regionen. Und da ein Großteil der Universitäten in den USA auch öffentlich, also staatlich gesteuert und finanziert wird und der Prestigeaspekt University of Florida, University of California eine Rolle spielt, muss man eigentlich davon ausgehen, dass so ein bisschen dominosteinartig das jetzt im Laufe der Zeit passiert. Jetzt, glaube ich, ist einfach erstmal der erste Stein aus dieser Mauer rausgebrochen worden.
Athleten in Kalifornien erhalten mehr Rechte für Eigenvermarktung, was das insbesondere für den beliebten College-Sport bedeutet. Das habe ich Jürgen Kalver gefragt und während der Beitrag lief, ist viel passiert in Frankfurt in der Fußball-Bundesliga. Zunächst drehte Eintracht Frankfurt das Spiel dank André Silva, ging 2:1 in der 88. Minute in Führung und dann nur 2 Minuten später Elfmetertor für Werder Bremen. Damit steht es jetzt inzwischen 2:2 unentschieden. Da hatte für Bremen Milot Rashica getroffen. Wir sind schon in der Nachspielzeit, da laufen jetzt noch die letzten Sekunden. Dann kommen wir zum Turnen, denn Stuttgart richtet derzeit die Weltmeisterschaften aus und ist beeindruckt nicht nur von den Leistungen von Ausnahmeathletin Simone Biles aus den USA, auch die deutsche Turnerinnenriege begeistert. Nach ihrer erfolgreichen Olympia-Qualifikation wollen die Männer heute allerdings um Andreas Toba nachziehen. Florian Winkler live in Stuttgart. Wie kann denn das deutsche Männerteam den Ausfall des verletzten Marcel Nguyen bislang wegstecken?
Bislang gar nicht mal so schlecht, würde man sagen. Erstes Gerät, der Barren. Und man hat der deutschen Equipe und der deutschen Riege vor allen Dingen ganz schön angemerkt, wie angespannt sie ist hier in der Hans-Martin-Schleierhalle in Stuttgart vor knapp 7000 Zuschauern. Das ist mal was Besonderes. Dieser Heimdruck, der war spürbar bei beispielsweise Andreas Toba, dem Hero de Janeiro. Der hatte eine nicht ganz saubere Übung, nervös und angespannt, hat man gemerkt. Im Abgang 13:8 dann die Wertung für ihn. Karim Rieder, der WM-Neuling, 19 Jahre aus Berlin, 12:2:3:3, seine Wertung, der hatte wirklich ein paar Problemchen und beim Abgang da auch einen großen Schritt gemacht. Das gibt immer ein paar Zehntelpunkte Abzug. Und Philipp Herder, der ebenfalls hier aus Berlin kommt, der hat sogar einen Sturz beim Abgang. Die Wertung dann am Ende mit 13:1:6:6. Ja, geht so. Derjenige, der es so richtig rausgehauen hat und was denn hier dieser Hans-Martin-Schleier alle zum Kochen gebracht hat, mal kurz, war Lukas Dauser. Der ist ja Barren-Spezialist mit einer 15er Wertung, aktueller Führender an diesem Gerät hier in der Qualifikation von Stuttgart. Also das könnte doch nochmal so ein kleiner Weckruf gewesen sein dann für die nächsten 5 Geräte, was die Deutschen angeht.
Wie stark ist denn die internationale Konkurrenz?
Die ist absolut sehr stark, muss man ganz klar sagen. Also das Ziel der Deutschen ist ja die Olympia-Qualifikation für die Olympischen Spiele dann im nächsten Jahr in Tokio 2020. Und dafür muss man unter die Top 12 Nationen kommen. Und wenn man sich die Konkurrenz anschaut, zum Beispiel hat man hier jetzt Chinese Taipei auch noch auf der Liste. Die hat man gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass die so einen Sprung machen innerhalb eines Jahres im Vergleich zur Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Doha. Und die sind mal ganz gepflegt unter die Top 6 hier gekommen. Also das hatte niemand so richtig auf der Rechnung. Da gibt es noch die Russen, na klar, die Amerikaner, die Briten, die Spanier. Also da sind eine Menge, die Türken, die Franzosen, Brasilianer, jede Menge gute Mannschaften, wo sich die Deutschen dran messen müssen. Also es wird eine ganz, ganz enge Angelegenheit, das zu schaffen, hier in Stuttgart unter die Top 12 zu kommen. Sie müssen ja bis morgen, wenn dann alle Mannschaften fertig sind, alle in der Qualifikation, dann quasi warten bis morgen, schätzungsweise Nachmittag wird es dann dauern. Die Anspannung, hat man es geschafft oder nicht. Aber es muss hier schon sehr, sehr viel passen. Beim Barren, muss man dazu sagen, waren so ein paar Wackler dabei. 2. Hoffentlich hat das nicht zu viele Pünktchen dann gekostet in der Gesamtwertung.
Vielen Dank. Live aus Stuttgart von den Turnweltmeisterschaften war das Florian Winkler. Und heute Abend im Sportgespräch wird das auch nochmal unser Thema sein, wenn Athletensprecherin Kim Bui und auch der Präsident des Deutschen Turnerbundes Alfons Hölzel zu Gast sind. Bui betont insbesondere die Bedeutung der Trainer für ihren Erfolg.
Ich denke, sie kann noch besser gewertschätzt werden und noch besser gewürdigt werden. Einfach wenn man sieht, wie viele Stunden die Trainer einfach mit uns verbringen. Und sie machen es auch aus Leidenschaft. Also es ist pure Leidenschaft. Es ist genauso pure Leidenschaft, wie wir Athleten unseren Sport betreiben, machen das eben die Trainer. Und wir wären auch ohne die Trainer nicht dort, wo wir vielleicht sind, weil wir brauchen auch deren Unterstützung.
Das Sportgespräch heute Abend ab 23.30 Uhr hier im Radio oder wann immer Sie es hören möchten als Podcast-Angebot überall da, wo es eben Podcasts gibt. Handballergebnisse liegen auch schon vor. Die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen gegen Wetzlar 29-26. Melsungen bezwingt Hannover 31-25. Der Bergische HC gewinnt gegen Minden 26-23. Balingen-Waldstätten unterliegt Erlangen mit 30-32. Und die SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen die Füchse aus Berlin 27-23. Fehlt noch die Partie des TBV Lemgo gegen den THW Kiel und dieser Tide Tiddinger.
Konzentriert, routiniert und souverän. Der THW hat sein Auswärtsspiel in Lemgo verdient gewonnen, musste aber hart arbeiten. Im ersten Durchgang sah alles nach einem wesentlich deutlicheren Erfolg aus, weil Kiel in der Deckung sehr konsequent war und einen 5-Tore-Vorsprung herauswarf. Nach dem Wechsel hatte der THW mit Lemgo, das nie aufsteckte, deutlich mehr Probleme. Doch das Team von Trainer Philipp Jiecher behielt bis zum Schluss die Ruhe und gewann verdient mit 30-27.
Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga und Werder Bremen ist durch. Die Zuschauer haben eine rasante und abwechslungsreiche Partie gesehen, sagt Philipp Hofmeister.
Ein spannender, ein turbulenter, ein unterhaltsamer Fußballabend zwischen Frankfurt und Bremen hat am Ende keinen Sieger. Werder führte nach 45 Minuten durch den Treffer von Davy Klaassen, bevor die Eintracht mit viel Leidenschaft und noch mehr Offensivdrang das Ding drehte in der zweiten Hälfte. Sebastian Rode schoss einen sehenswerten Ausgleichstreffer. André Silva traf 2 Minuten vor Abpfiff und alle dachten, das ist es gewesen. Das ist der Frankfurter Sieg. Dann kam Werder noch einmal und es gab Foulelfmeter. Zu Recht nach Foul an Klaassen. Milot Rashica verwandelte den eiskalt zum 2:2 Endstand. Frankfurt ärgert sich, hätte das Spiel eigentlich gewinnen müssen, hatte mehr Chancen, aber Bremen erkämpft sich am Ende ein Unentschieden hier in Frankfurt.
Und dann bleibt noch Zeit, auf diesen 7. Spieltag in Gänze zu schauen. Mit allen Ergebnissen bereits am Freitag gewann Berlin gegen Düsseldorf 3:1. Bayern München dann gestern unterlag Hoffenheim 1:2. Leverkusen und Leipzig trennten sich 1:1 unentschieden. 2:2 hieß es am Ende zwischen Freiburg und Dortmund. Paderborn verlor 1:2 gegen Mainz. Schalke und Köln trennten sich 1:1 unentschieden. Heute dann gewann Gladbach gegen Augsburg 5:1 und ist damit neuer Tabellenspitzenreiter. Wolfsburg gewann gegen Union Berlin mit 1:0 und wie gerade gehört, Eintracht Frankfurt gegen Bremen. Diese Partie ging 2:2 aus. Was bedeutet das für die Tabelle? Oben, wie gesagt, Borussia Mönchengladbach mit 16 Punkten, dahinter Wolfsburg, Bayern München, Freiburg und Leipzig sowie Schalke auf Rang 6. Diese 6 Mannschaften trennen gerade mal 2 Pünktchen, das ist richtig eng. Dann kommt auf Rang 7 Leverkusen und weiter unten im Keller Union Berlin auf Rang 16, 17. ist Köln, 18. der SC Paderborn. Damit geht die Sendung Sport am Sonntag zu Ende. Wenn Sie möchten, klicken Sie im Internet mal rein, deutschlandfunk.de/sport. Da gibt es uns weiterhin und nachher, wie gesagt, das Sportgespräch. Viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören. Im Namen des gesamten Teams sagt Astrid Rawohl.